Wir haben uns vor 14 Tagen Gedanken gemacht darüber, über Beziehungen. Der Titel war ganz knapp formuliert und lautete eine Einladung, und ich möchte gerne einen zweiten Teil heute dranhängen, weil ich glaube, dass in Beziehungen Offenheit, Transparenz, aber auch die Entscheidung, die freiwillige Entscheidung zur Verbindlichkeit ganz arg wichtig ist. Und ich spüre so auch, dass in unserer Gesellschaft das ein Thema ist, das wir unbedingt anpacken sollen, weil man zuweilen sich doch recht unverbindlich so durchs Leben schlängelt. Und Gott will uns einladen, dass unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Ja, genau. Also nicht ein Tja und nicht ein Vielleicht, sondern Ja oder Nein. Jesus hat so eine großartige Einladung ausgesprochen, hat immer wieder Menschen gesucht und er hat sie gerufen und er sagte, folgt mir nach, ganz kompakt. Und ich würde mich freuen, wenn wir diesem Ruf heute nachgehen, weil man kann das natürlich auch ignorieren, man kann es ablehnen, beides empfehle ich dir nicht. Es wäre so schön, wenn wir auf den Ruf, folgt mir nach, eine Antwort finden, die heißt, ja Herr, wo immer du mich sendest, gehe ich hin. In Markus 3 wird das schön beschrieben, im 13. Vers. Da stieg Jesus auf einen Berg, er rief die Jünger, die er bei sich haben wollte, und sie kamen zu ihm. Wie schön zu sehen, Jesus wollte Menschen an seiner Seite haben, und wie gut zu lesen, dass sie auch gekommen sind. Sie haben es nicht ignoriert. Dann wählte er 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig, also nicht ab und zu, einmal in der Woche für eine Stunde, nein, ständig sollten sie bei ihm bleiben und von ihm lernen. Sein ganzes Leben hat Jesus Beziehung, Gemeinschaft gesucht, weil ihm das so dermaßen wertvoll ist. Und unter diesen Menschen, die er gerufen hat, da waren Fischer, Prostituierte, Zöllner, Witwen, Soldaten, Aussätzige, Bettler und Gelehrte. Sie kamen am Tag und wenn sie es sich nicht getraut haben, auch mal bei Nacht zu Jesus. Und Jesus, er war der Meister in Sachen Einladung, haben wir uns angeschaut, der letzten Predigt. Er hat gern eingeladen und er ließ sich auch einladen. Das ist etwas Wunderbares, wenn man Gast sein darf oder wenn man auch Gäste bei sich beherbergt. So hat Jesus diese Einladung recht furchtlos verteilt, wohl wissend, dass es zur Ablehnung kommt. Er wusste ganz genau, wie sich das anfühlt, abgelehnt zu werden. Aber diese Angst hat ihn niemals zurückhalten lassen, beziehungsweise er ging überhaupt nicht darauf ein, sondern bleibt bis zum heutigen Tag permanent dabei, einzuladen, dass Menschen ihm nachfolgen, Gemeinschaft mit ihm haben. Daran hat sich nichts geändert. Erstaunlich ist, dass Jesus diese Einladung ausspricht an jeden einzelnen Menschen. Und da gibt es ja schon ganz unterschiedliche von uns, ne? Ich meine, du bist ja ganz normal. Bis man dich kennenlernt. Und so geht das bei jedem von uns. Wir denken ja oft, wow, ich habe keine Macke, keine Kante, aber täusch dich nicht. Auch bei dir gibt es Dinge, an die man sich vielleicht gewöhnen müsste. Und Jesus hat die Einladung ausgesprochen an komplizierte, an schwierige, zum Teil charakterlich auch etwas deformierte Menschen. Er rief die Einladung aus, weil er Menschen liebt. Er liebt uns so, wie wir sind, selbst mit unseren Fehlern, aber er lässt uns in seiner Liebe nicht so. Das ist wunderbar. Am vergangenen Wochenende habe ich in Norddeutschland predigen dürfen. Und ich saß nach dem Gottesdienst am Bahnsteig, wartete auf meine Zugverbindung. Da war eine Bank und auf der saß eine Dame. Ich war rechtschaffend müde von dem Wochenende und auch von dem Dienst und habe sie gegrüßt und gefragt, ob ich mich zu ihr setzen darf. Und ja, sie war richtig freudig darüber und sagte, oh ja, nehmen Sie doch Platz. Wir kamen etwas ins Gespräch, sie wollte mehr wissen von mir und sagte, kommen Sie hier aus der Gegend? Ich sagte, nein, ich fahre zurück in den Süden, das ist meine Heimat, dort, wo Milch und Honig fließt. Da sagt sie, was verschlägt Sie denn in den hohen Norden? Und dann erzählte ich, dass ich einen Predigtdienst hatte, dass ich Pastor bin und eine Kirche auch im Baden-Baden betreuen darf. Und dann merkte ich plötzlich, wie die Stimmung schlagartig sich änderte. Ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst, wo das erst so ganz offen, freundlich und dann kippt das etwas. Und sie erklärte mir auch gleich ungefragt, womit das zusammenhängt. Sie sagt auch, mit den Kirchen habe ich ein Riesenproblem. Dann erzählte sie, sie sind in der Schwangerschaftsberatung und sie kann nicht verstehen, warum die Christen gegen Abtreibung sind. Es gibt doch berechtigte Gründe. Und dann merkte man richtig, das ist so ihr Lebensthema und sie haute das raus. Und du kannst dir vorstellen, ich gehöre nicht zu der Gruppe, die sagt, Abtreibung ist okay. Somit gab es zwei klare Positionen. Und ich habe auch gute Argumente, aber ich spürte, jetzt geht es gar nicht darum, jetzt geht es um diese Frau. Und das war, wie wenn der Heilige Geist mit seiner Inspiration kommt. Und ich denke, dass die Situation sich gut gelöst hat. Ich sagte zu der Frau, schauen Sie, wahrscheinlich werden wir noch ein paar andere Punkte finden, wo wir unterschiedlicher Überzeugung sind. Aber wollen wir mal nachdenken, wo es Gemeinsamkeiten gibt? Und dann änderte sich wieder die Atmosphäre. Und ich sage, schauen Sie, ich stelle fest, auch zwischen den Konfessionen wird so oft geschaut, was uns trennt, anstatt zu suchen, was uns verbindet. Ich weiß, es gibt so unterschiedliche Kirchen. Es gibt katholisch, evangelisch, viele Freikirchen und so weiter. Aber darf ich euch etwas sagen? Gott wird im Himmelseingang, wenn wir mal in die Ewigkeit gehen, er wird nicht deinen Kirchenstatus abfragen. Er wird eins wissen wollen, hast du mich lieb und bist du mir nachgefolgt? Und Gott hat sich zur absoluten Verbindlichkeit zu deinem Leben erklärt. Das hat mich so sehr berührt, als ich das gelesen habe. Wir brauchen Gott nichts vormachen. Wir können ihm gar nichts vormachen. Ich lese euch ein paar Verse von einem König, der vor vielen Jahrhunderten das so in Worte gefasst hat. Und ich finde das so schön, wie David das beschreibt im Psalm 139. Da heißt es, Herr, und hier wird von Gott gesprochen. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, du bist da, wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Gott hat gesagt, ich stelle mich zu dir und zu deinem Leben, auch wenn du Fehler machst. Gott sagt, da gibt es einen heiligen Bund, in den wir eintreten können, der Gemeinschaft, der Intimität. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen heute etwas ganz Neues, dass man eine persönliche Beziehung mit dem allmächtigen Gott haben kann. Aber er sehnt sich so sehr danach, nach Intimität, dass wir ihm unser Innerstes ausschütten. Die Psalmen sind voll davon, wenn du das liest. Gott sehnt sich, der Vater, danach, dass wir sagen, wir folgen dir nach, deine Wege, auch wenn sie manchmal für uns so unergründlich, unerklärbar sind. Wir folgen dir, Gott, dennoch nach, weil wir wissen, du machst keine Fehler und du hast gute Absichten für mein Leben. Das ist so eine Sache mit der Verbindlichkeit. Weil mein Eindruck ist, man hält sich gern mehrere Optionen offen. Ich sehe das in vielen Bereichen der Gesellschaft. Naja, es könnte ja vielleicht noch etwas Besseres kommen. Warum soll ich mich auch an einem Sonntagmorgen festlegen, Teil eines Gottesdienstes zu sein, wenn vielleicht auch etwas anderes mir angeboten wird? Dasselbe trifft auf viele andere Bereiche dazu. Vielleicht der wichtigste unserer Beziehungen, das ist die Ehe. Und die Ehe ist ja kein Vertrag. Die Ehe ist ein Das ist ein Bund, ja. Surprise, surprise. Im Vorfeld habe ich so überlegt, oh, in den letzten 20 Jahren, wie viele Ehepaare durften wir begleiten und trauen? Ich habe um 9 Uhr schon gefragt, es gingen so viele Hände hoch. Gerade nochmal die Frage der Pärchen, die hier sind, die wir trauen durften. Ja, das sind doch einige. Und ich bin so dankbar, das alles auch hier, das miterleben zu dürfen, wie sich Dinge dann entwickeln. Und ich frage dann immer zwei Sachen ab. Dafür bin ich bekannt. Ich möchte gerne bei einer Trauung die Love Story im Vorfeld hören. Und der zweite Punkt ist die Top 10. Warum will man eigentlich heiraten? Ne? So, da macht sich jeder einzelne Partner Gedanken, warum will ich eigentlich den anderen heiraten, schickt es mir zu und das ist dann oftmals so überraschend und schön für den anderen, das bei der Trauung zu hören, was sind eigentlich die Punkte, die man so am anderen toll findet. Und nicht selten gibt es unterschiedliche Berichte der Love Story. Bei den Männern zum Beispiel, da ist das recht kurz gehalten. Bei den Frauen kriegst du dann die lange Version. Willst du meine Love Story Version hören? Ich habe Nicole gefragt, ob sie mit mir einen Kaffee trinken geht. Und sie hat ja gesagt. Was ist denn da los, hey? Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir ausgehen will. Und sie hat ja gesagt. Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir in einen Gottesdienst geht. Und sie hat ja gesagt. Und ich habe sie gefragt, ob sie meine Freundin sein will. Und sie hat ja gesagt. Ich habe sie gefragt, ob wir uns verloben. Und sie hat ja gesagt. Wir haben uns gefragt, wollen wir heiraten? Wir haben beide ja gesagt. Das war's. Eine vertraute Beziehung entsteht dann, wenn man verbindlich sagt, man möchte zusammengehören. Ich bin so dankbar, dass Gott sich zur Verbindlichkeit entschlossen hat und den Preis auch dafür bezahlt hat. Wir schauen uns kurz das an, wie es im Alten Testament war. Wenn ein Bund geschlossen wurde, das gibt es Gott sei Dank heute so nicht mehr, aber damals war es so, dass dann beide Bündnisparteien ein Tieropfer geschlachtet haben. Und dann lagen die beiden Hälften des Tieres einander gegenüber. Es gab einen Gang dazwischen. Und beide, die den Bund miteinander in einer Sache übereingekommen sind, gingen zwischen diesen Tierhälften hindurch. Und das Bewusstsein war, wenn ich diesen Bund breche, dann soll es mir so geschehen wie diesem Tier. Und das erste Mal, dass du das liest, ist im Buch Genesis im 15. Kapitel. Da wird die Geschichte von Vater Abraham berichtet. Er hatte dunkle Träume und so weiter. Und dann kam genau so eine Situation des Bundes. Und dann erstaunlicherweise muss er gar nicht durchgehen, sondern Gott geht inmitten der beiden Tierhälften hindurch und zeigt damit auf, ich zahle den Preis, auch wenn du nicht treu bist. Und genau das ist geschehen mit Jesus Christus. Genau das ist geschehen. Wir Menschen waren Gott nicht treu. Und Gott sagt, und dennoch halte ich zu meinem Bund. Und dennoch rufe ich dich wieder raus aus der Rebellion, aus der Sünde, aus dem verlorenen Zustand in die Gemeinschaft mit mir. Warum? Weil ich mich entschieden habe zur Verbindlichkeit. Weil ich mich entschieden habe zu meinem Ja, zu deinem Leben. Und dafür bin ich Gott so dermaßen dankbar, dass er jeden Einzelnen von uns liebt und seine Hoffnung niemals aufgegeben hat. Eine Entscheidung zur Verbindlichkeit und zur Treue muss immer einer tiefen und festen Überzeugung entstehen und aus dieser Überzeugung getroffen werden, weil sonst brechen wir sie so leicht. Da gibt es im ersten Buch Könige im 19. Kapitel die Geschichte vom Propheten Elia. Und er denkt über seinen Ruhestand nach und dann geht er so durchs Land und sieht da einen jungen Mann, der am Acker am Pflügen ist. Der war recht beschäftigt. Weiß nicht so genau, es könnte sein, dass es das elterliche Unternehmen ist. In jedem Fall war er gut ausgestattet mit einem Pflug, 12 Ochsen und im Gespann und so weiter. Man kann schon sagen, dieser junge Mann war sicherlich gut situiert und er war die Topwahl in seinem Dorf. Dazu kommt, er sah auch sehr, sehr gut aus. Er hatte Ähnlichkeit mit Bruce Willis. Sein Name Elisa. Kommt man immer durcheinander mit Elia und Elisa, ist egal. Elia, der Mann, der in Ruhestand gehen will, sieht Elisa, geht hin und wirft ihm den Prophetenmantel über und sagt, komm, folg mir nach, komm rein in den Prophetendienst. Er manipuliert nicht den Elisa, er gibt ihm Zeit und Raum, über sein Versprechen nachzudenken. Ein Versprechen ohne Druck und aus freien Stücken. Elisa denkt darüber nach und er verpflichtet sich, schlachtet die Ochsen, brät sie mit dem Feuer, das er mit dem Holz seines Pfluges macht, und hält so eine eigene Abschiedsparty. Tatsächlich lässt die Story so ein paar Fragen aus. Zum Beispiel, wie viele Wochenstunden hat man denn als Prophet? Was ist mit der Prophetenkrankenversicherung? Wie viele Prophetenurlaubstage? Und wenn schon Prophet, wie viel Profit kommt raus? Bam, der war gut, ne? Elisa, er lässt alles hinter sich und er schafft auch keine Möglichkeit der Rückkehr mehr. Er tut die Ochsen und den Pflug und so weiter nicht irgendjemand anvertrauen, falls das schief geht mit der Berufung, sondern er legt sich fest. Er verpflichtet sich aus freien Stücken. Und der Glaube ist eine Verpflichtung aus freien Stücken. Es ist niemals Druck und Zwang. Es ist immer eine Freiwilligkeit. Und genau das macht der Elisa. Und dann gibt es Situationen in seinem Leben, die enorm herausfordernd waren. Ich habe schon gesagt, sah aus wie Bruce Willis, hatte so meine Frisur. Wird dann ausgelacht von ein paar Kindern, die verspotten ihn, sagen, oh, der Glatzkopf und so. Es endete nicht so gut für die Kids. Ein Bär kam und dramatische Geschichte. Ich kann mir schon vorstellen, dass Elisa dann gesagt hat, oh Mann, ich muss echt mit meinem Zorn, wie kann Gott mich gebrauchen mit diesen Handlungen? Aber was war? Es gab keine Möglichkeit der Rückkehr mehr. Er hatte sich verpflichtet mit allem. Verbindlichkeit kann bedeuten, dass man anderen Dingen absagen muss, weil man sich festgelegt hat. Manch andere Option, die vielleicht so daherkommt, man hat sich festgelegt. Mit der Hochzeit entzieht man sich dem Markt der unglaublich vielen Möglichkeiten anderer Partner. Man sagt Ja zu einem Menschen. Und dadurch wächst Vertrautheit und Verbindlichkeit. Vertrautheit und Verbindlichkeit gehören zusammen wie Topf und Deckel, wie Erbsen und Möhren, wie Meer und Strand. Vertrautheit und Verbindlichkeit, das sind die beiden hohen Werte, die zur Intimität führen. Vertrautheit und Verbindlichkeit. Nur wenn wir verbindliche Entscheidungen treffen, kann Vertrautheit auch wachsen. Der Schriftsteller Chesterton, er bezeichnet die Flucht vor Verbindlichkeit als das Reich der Feiglinge. Wenn wir den Mut haben, uns festzulegen und zu vertrauen, dann bekommt unsere Beziehung eine ganz andere Tiefe. Das ist in der Partnerschaft so, das ist im Berufsleben so, das ist aber auch in der Gemeinde so. Man kann sagen, ich bin irgendwie unverbindlicher Besucher einer Kirche und ich hüpfe auch mal von Sonntag zu Sonntag und schaue mir an, was so möglich ist. Das kann man machen, aber dadurch wird keine Vertrautheit wachsen. Die Kombination aus Versprechen und Vertrauen ermöglicht so diese tiefe Vertrautheit. Wenn wir uns darauf einlassen, auf so innige Beziehungen, dann kommen wir nicht drum rum, es verbindlich zu machen. Dann legen wir uns fest und wir bringen uns ein mit unserer Kraft, mit unserer Zeit, ja auch mit unseren Finanzen, damit die gemeinsame Sache nach vorne geht. Ich möchte einladen und ich glaube, es ist ein Ruf Gottes an uns zur Verbindlichkeit zu deinem Ehepartner. Schau nicht links und rechts, ob es da noch bessere Möglichkeiten gibt. Du hast Ja gesagt, vor Gott dein Versprechen gemacht. Es ist ein Bund. Sei treu deinem Partner. Sei verbindlich und treu deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle. Sei ein guter Arbeitgeber oder ein guter Arbeitnehmer, je nachdem. Sei verbindlich in deiner Kirche, in der du dich angeschlossen hast. Vertrautheit, Intimität basiert immer auch auf Verwundbarkeit, dass wir zugeben, wir haben Schwächen, dass wir einen Kreis von Menschen zulassen in unserem Leben, denen wir uns so zeigen, wie wir sind. David, dem wird das so klar, er sagt, vor Gott kann ich gar nicht fliehen, ich kann ihm nichts vormachen, er kennt mich durch und durch. Und wie gut, wenn wir es zulassen, dass es vertraute Menschen in unserem Umfeld, die in unser Innerstes hineinblicken dürfen. Als Adam seine Eva bekommt, dann ruft er aus, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Das Gebein stark, fest, hart, das Fleisch weich, biegsam, zart, verwundbar, beides gehört zusammen. In dem Buch Deep Down Dark, das auch verfilmt wurde, da erzählt Hector Toba die Geschichte von 33 chilenischen Minenarbeitern. Es war im Jahr 2010, sicher einige von euch werden sich daran erinnern, in knapp 700 Metern Tiefe waren diese Männer gefangen. Auch in Deutschland wurde darüber berichtet. Schauen wir mal eine Minute Tagesschau an, okay?
Freude und Erleichterung in Chile. Alle 33 Bergleute, die verschüttet waren, sind wohlbehalten aus dem 630 Meter tiefen Schacht zurückgekehrt. Die spektakuläre Rettungsaktion endete heute Morgen gegen 5:30, als auch der letzte Helfer wieder aus der Mine kam. In Chile war es kurz nach Mitternacht. Die letzte Phase der Bergung dauerte damit nur knapp 22 Stunden und damit wesentlich weniger als erwartet.
Es ist am frühen Abend Ortszeit, also gegen 3 Uhr morgens in Deutschland, als der letzte der 33 verschütteten Bergleute zurück in die Freiheit gezogen wird. Seine Familie und Freunde verbringen im Camp Esperanza Hoffnung, direkt an der Mine vor einem Fernseher letzte bange Minuten, bis auch er gut oben ankommt. Wie die anderen Geretteten macht auch der Schichtleiter Luis Alberto Ursúa einen körperlich stabilen Eindruck. Bevor er zur Untersuchung ins Krankenhaus kommt, dankt er den Helfern und Chiles Präsident Piñera für seine Rettung.
Freude und Erleichterung in Chile.
Da sitzen die Männer 69 Tage lang in der Dunkelheit, hatten immer weniger zu essen, waren abgeschnitten von der Welt. Man gab den Kumpels eine realistische Überlebenschance von 2%. Im Angesicht des Todes zogen viele der Arbeiter Bilanz über ihres Lebens und stellten fest, dass es da eine ganze Menge gab, das ihnen leid tat. Dinge, die einfach falsch gelaufen sind. Man wusste von einem der Kollegen, dass er ein gläubiger Mann war, José Enríquez, und sie baten ihn doch zu beten. Und dann ging er dort auf die Knie und die anderen Arbeiter taten ihm das gleich. Und er sprach ein einfaches Gebet. Er sagte, Herr, wie du weißt, wir sind nicht gerade die besten Menschen auf der Erde. Niemand hat ihm widersprochen, weil jeder wusste, er hat recht. In der Finsternis gingen die Männer auf ihre Knie und das Gebet wurde fortgesetzt. Herr, sprach der Arbeiter, du siehst Victor Segovia und du weißt, dass er zu viel säuft. Er betete weiter und du kennst auch Pedro Cortés und weißt, was für ein schlechter Vater er war. Und Victor Zamora, der so mit seinem Jähzorn kämpft. Etwas Besonderes geschah. Es war ein Moment der Vertrautheit und der Nähe. Eine ganz neue Art der Gemeinschaft fand statt. Und immer mehr Kumpels schlossen sich dann im Gebet an. Sie sprachen, vergib mir, dass ich meiner Frau und meinen Kindern so viel Schreckliches angetan habe. Ein anderer betete, Gott, vergib mir, dass ich mit Drogen mein Leben zerstört habe. Die Arbeiter begannen auch, sich gegenseitig um Entschuldigung zu bitten und Vergebung einander auszusprechen. Als diese Männer in der Finsternis nicht mehr in der Lage waren, Vergnügen, Sucht, Geld und Alkohol hinterher zu jagen, da haben sie erkannt, wie dumm das eigentlich alles war in der Vergangenheit, dass sie für solche Sachen gelebt haben. Die Rettungsmission startete an der Oberfläche. Vielleicht sind euch die Bilder auch noch im Gedächtnis, wie die Arbeiter oben sich an die Hände nahmen und der Vorarbeiter sagte, kommt, lasst uns ein Gebet sprechen zu diesem dürren Mann. Und er meinte Jesus damit. Und dann fingen sie an zu beten und das, was niemand gedacht hat, geschah. Der Bohrer schnitt ein schmales Loch durch den Felsen. Man konnte Lebensmittel hinunterreichen, Hilfsgüter. Und immer wahrscheinlicher wurde es, dass jeder einzelne dieser Männer gerettet wird. Und dann wird Folgendes berichtet. Mit der Gewissheit, dass die Rettung stattfindet, hörten die Gebete auf. Und man entschuldigte sich nicht mehr einander. Warum? Nun, weil ein Bewusstsein wieder eingekehrt ist. Naja, wir können in unser altes Schema zurückkehren. Und wie traurig das doch ist. Ich habe gelesen, diese chilenischen Männer in der Dunkelheit gefangen, die hörten gerne zu, wie ihr Pastor unter Tage die Geschichten der Bibel erzählte. Ihre Lieblingsgeschichte war, wie Gott Jona aus dem Fischbauch rettete. Beziehungen entstehen und werden vertieft, wenn wir auch unsere Schwächen, das Versagen, die Leiden, die Verwundungen, wenn wir auch dem Platz und Raum geben, wo das angesprochen und ausgesprochen werden kann. Und dann kann auch ein tröstlicher, ein heilsamer Umgang damit stattfinden. Im Johannesevangelium im 20. Kapitel, da waren die Jünger zusammen und sie dachten nach über all die Ereignisse und einige sagten, oh, Jesus, er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden. Und dann war der Thomas in der Runde und er sagte, ja, ich habe echt meine Mühe mit dieser Vorstellung, ich kann das nicht glauben. Der zweifelte und er sagte, wenn der Auferstandene kommt und mir seine Wundmale hinreicht und ich sie berühren kann, diese Wunden von Jesus, dann bin ich in der Lage zu glauben. Und plötzlich ist der Auferstandene da. Und er reicht dem Thomas seine Wundmale und legt seine Hand in seine Seite. Wie schwer fällt uns das doch oft, unsere Verwundbarkeit zuzugeben, zu zeigen. Und Jesus macht es uns vor. Er sagt, dann ist der Raum geschaffen, die Möglichkeit da für verbindliche Beziehungen, die tiefer werden und immer tiefer. Ich lade euch ein, eure Augen zu schließen. Jesus, du kennst uns in- und auswendig. Wohin sollten wir fliehen, sagt dein Wort. Überall bist du da. Von allen Seiten umgibst du uns. Kennst unsere Tiefen und unsere Höhen, unsere Schwächen und unsere Stärken. Du weißt um alles. Und Herr, ich bete, dass du jetzt gerade jedem Einzelnen begegnest mit deiner großen Liebe. Danke, dass du auch uns, deine durchbohrten Hände, gerade hinhältst und sagst, berühre mich, komm in Kontakt, in Gemeinschaft mit mir. Ich möchte euch einladen, jetzt in einem stillen Gebet, Gott gegenüber, sich festzulegen und zu sagen, Gott, ich möchte ein verbindliches Leben mit dir und auch mit anderen Menschen führen. Und vielleicht fallen dir Beziehungen ein, die in Ordnung gebracht werden sollten. Bring deine Wunden und deine Schwächen jetzt zu Jesus. Er wird sich nicht beleidigt zurückziehen. Im Gegenteil, wann immer wir zu ihm kommen, dann naht er sich uns, so sagt es die Bibel. Und während wir so in der Stille beten und niemand umherschaut, möchte ich auch Gelegenheit geben für die Menschen, die heute Morgen hier sind, die sagen, ich habe gar keine wirkliche Beziehung zu Gott. Aber wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann möchte ich heute eine freiwillige Entscheidung treffen und ich möchte diesem Ruf von Jesus, folgt mir nach, ich möchte ihm Raum geben in meinem Leben, möchte Gott einladen, dass er mich berührt. Wenn sie das betrifft, wenn dich das betrifft, würde mich freuen über ein kurzes Signal, indem du deine Hand emporhebst und damit auch Gott ein Signal gibst und sagst, hier ist mein Leben. Vielen Dank, Dankeschön, 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 vorne, hinten, 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 danke. Hier im Mittelblock, vielen Dank. Auch auf der Pore, im Livestream, überall. Jesus, du siehst Menschen, die sich dir entgegenstrecken. Und kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Und wenn du das möchtest, würde ich mich freuen, wenn wir zusammen ein Gebet sprechen und das ruhig auch laut formulieren und damit auch unserem Glauben Ausdruck geben, indem wir Gott einladen, in unser Leben zu kommen. Lass uns beten. Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib du mir meine Schuld und reinige mich davon. Deinen Ruf habe ich gehört und dir, Gott, will ich nachfolgen. Du hast nur gute Absichten für mein Leben. Danke, dass ich dir vertrauen darf. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Ich möchte allen, die sich gerade, es waren so viele, die sich gemeldet haben, ich möchte Ihnen meinen Glückwunsch aussprechen. Es ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann auf dieser Erde. Es ist die allerbeste Entscheidung. Wir gratulieren Ihnen und kommt, wir geben mal Jesus Christus einen majestätischen Applaus, dem König aller Könige, der Majestät. Jesus, wir ehren dich, oh Gott.